Ja, schönen Dank für diese wunderbaren Lieder. Ist alles an? Gut. Der Predigtext für diesen Ostersonntag, der steht in der Offenbarung, letztes Buch der Bibel, Kapitel 1. Und ihr könnt hier vorne mitlesen, dann habt ihr den Text die ganze Zeit vor Augen. Und wisst so ein bisschen, wo ich beim Predigen mich gerade befinde. Ja, lese ich mal. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, um diesen Text soll es gehen. Ich habe hier mal in der Mitte eigenhändig unterstrichen, sozusagen, fürchte dich nicht. Ich meine, das ist der häufigste Satz in der ganzen Bibel. Fürchte dich nicht. Manche haben nachgezählt, 365 Mal, könnt ihr zu Hause auch mal nachzählen, wenn es heute langweilig wird, irgendwann beim Kaffee trinken oder danach. Also ungefähr 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Ich meine, der häufigste Satz der ganzen Bibel. Und das spricht eigentlich ja Bände, oder? Also das sagt ja etwas darüber aus, dass wir Menschen uns fürchten. Und nicht erst heute, wenn man so über die Nachrichten alles mitkriegt, was früher die Leute gar nicht mitbekommen haben, und man dann denkt, alles ist schlimmer geworden, sondern schon über die Jahrtausende und damals auch im Alten Testament, die Menschen haben sich gefürchtet, sie hatten Angst. Wie ein Wesenszug, vielleicht fast wie ein Fluch über dieser Welt, nicht nur in der Tierwelt, sondern auch bei den Menschen Angst und Furcht. Aber wir merken auch an dieser Aussage, dass Gott unsere Ängste sehr wichtig nimmt, sehr ernst nimmt. Denn er ist es ja dann eben immer, der sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Also nicht irgendein Mensch, sondern Gott selber spricht uns das zu, fürchte dich nicht. Und wenn man dann die Zusammenhänge anschaut, merkt man, das ist keine Rhetorik, die gleich wieder dahin schwebt. Das ist keine Psychologie, die sich dann wieder in Nebel auflöst, sondern das ist Wirklichkeit, das ist berechtigt, wenn Gott selbst, der Schöpfer allen Lebens, der Herr der Welt und der Herr über Tod und Leben sagt, fürchte dich nicht. Auch in Anbetracht des Todes, des letzten großen Feindes des Menschen, sagt er, fürchte dich nicht. Da, wo wir verschweigen, wo wir schweigen müssen, da, wo wir verstummen, da, wo unsere Worte hohl wären, werden würden, sagt er, fürchte dich nicht. Hier in unserem Text ist es ja ganz speziell der Apostel Johannes. Die anderen Apostel waren schon verstorben oder auch um des Glaubens willen getötet worden. Aber Johannes lebte noch und lebte noch und lebte noch. Vielleicht dachte er, er hat alles verpasst. Er geht auf 100 zu. Und diesem Johannes, dem wird von Gott her gesagt, von Jesus her gesagt, fürchte dich nicht. Was waren denn seine Ängste? Was war seine Furcht? Und naheliegend ist es ja zu denken, ja, da ist dieser römische Kaiser Domitian, Ende des ersten Jahrhunderts. Und er hat ja auch dafür gesorgt, dass Johannes auf diese Insel Patmos verbannt wird, damit er in Kleinasien nicht mehr so viel Einfluss hat auf die Gemeinden. Und dieser Domitian, der macht den Johannes Angst. Vielleicht muss er noch irgendwie sterben durch irgendeinen Gerichtsprozess. Diese Weltmächte, dieses römische Reich, das sich so gegen den christlichen Glauben aufbäumt. Johannes fürchtet sich davor. Das wäre verständlich. Und das sind ja oft auch unsere Ängste, wenn wir von Menschen bedroht werden oder wir auf Ereignisse zugehen, deren wir nicht Herr sind. Aber bei Johannes ist die Situation ein wenig anders. Er hat eine Vision. Am Anfang der Offenbarung schreibt er davon. Und in dieser Vision erscheint ihm eine große Menschengestalt, der Sohn eines Menschen. Und in dieser Vision beschreibt Johannes das dann im Rückblick und sagt, der hat Augen wie Feuerstrahlen. Aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert. Sein Gesicht ist so hell, wie wenn man in die Sonne schauen würde. Und seine Füße sind wie glühend Eisen im Ofen. Eine große, eine mächtige, eine herrliche Lichtgestalt, die er gesehen hat. Und dann steht er nicht davor und klatscht in die Hände, prima, toll, endlich habe ich jemanden gefunden, der zu mir passt und annähernd mir das Wasser reichen kann, sondern er fällt wie tot um, vor Schreck, vor Angst, vor dieser Erscheinung. Und wir wissen vom Text her, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hier dem Johannes erschienen ist, in einer Vision. Und ganz anders, als Johannes ihn eigentlich von den Jahren zuvor kannte, das lag dann auch schon 40 Jahre zurück, aber als sie noch gemeinsam durch das Land Israel wanderten, oder als davon berichtet wurde, wie dieser Jesus als kleines, süßes Baby in Bethlehem geboren wurde. Oder er miterleben musste, wie man ihn dann schlug und wie man ihn tötete. Ganz anders. Und zwar eben Jesus Christus in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit. Nicht mehr in Niedrigkeit als Knecht, sondern als der Herr aller Herren, als der König aller Könige, als der, der schon von Ewigkeit her ist, der das letzte Wort spricht, so erscheint er hier dem Johannes und der fällt um wie tot und fürchtet sich erstmal. Und das ist eigentlich auch eine biblische Linie, wenn wir mal in die Bibel reinschauen. Immer wenn Menschen Gott, man würde fast sagen, unmittelbar begegnen, also wenn Menschen Gott begegnen, unmittelbar, dann sind sie erschrocken. Ein Abraham, der fällt auf seine Knie. Ein Mose, der verhüllt sein Angesicht. Ein Hesekiel fällt auch um wie tot. Ein Petrus nach diesem wunderbaren Fischzug, er geht vor Jesus auf die Knie, als er die Macht und Herrlichkeit Gottes in Jesus erkennt. Er geht vor ihm auf die Knie und sagt, geh weg von mir. Wir passen nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch. Du bist der Heilige Gottes. Und so ergeht es hier auch Johannes. Und das ist eigentlich auch die Realität, wenn wir über uns Menschen nachdenken und über Gott nachdenken. Dann ist Gott der Heilige, der Reine. Dann ist Gott der Ewige. Und wir sind vergängliche Menschen, die auf den Tod zugehen. Wir sind Menschen, die auch schuldig geworden sind und in seinem Licht und in seiner Herrlichkeit nicht bestehen können. Nun, mögen viele denken, ja, wer hat sich das, warum ist das so? Ne? Ist Gott so, ist es so? Aber man muss irgendwann mal im Leben die Entscheidung treffen, ich nehme das an, was die Bibel über Gott sagt. Oder ich suche mir irgendwelche Wege, wo ich mir selber eine Religion und ein Wissen über Gott zusammenbastle. Aber das wird an der Wirklichkeit und am Ende wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Und ich habe gelernt, und auch weil es keine Alternative dazu gibt, die Gegebenheiten der Bibel anzunehmen, wenn sie uns sagt, so ist Gott und so sind wir Menschen, ob ich es verstehe oder nicht. Aber das ist eine Voraussetzung, um überhaupt die Bibel und das, was Jesus getan hat, annähernd verstehen zu können. Aber wir sehen ja in unserem Text, es bleibt nicht bei diesem Abstand. Und das ist das Evangelium. Und das ist die gute Nachricht. Es bleibt nicht bei diesem Abstand. Sicher, Johannes kann den Graben nicht überbrücken. Da könnte er sich anstrengen, was er will. Da könnte er beten, was er will. Da könnte er alle Pilgerpfade der Welt abpilgern. Da könnte er alle guten Werke summieren und spenden und tun und lassen, was er will. Johannes kann diesen Graben niemals überbrücken. Aber von der anderen Seite her kommt doch hier die Hand. Von der anderen Seite her kommt doch die Stimme zum Johannes. Und das ist das Leben. Und das ist die Gemeinschaft. Und das ist der Frieden und die Gewissheit. Und das ist die Zukunft. Und ich sah ihn fiel zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Da kommt zum einen die Stimme Gottes an sein Ohr, der ihm ganz persönlich zuspricht, fürchte dich nicht. In Anbetracht des Todes, in Anbetracht der Heiligkeit Gottes, in Anbetracht der Ewigkeit, fürchte dich nicht. Und wohl dem Menschen, vielleicht auch heute Morgen unter uns, der diese Stimme hört, weil der Heilige Geist durch sein Wort diese Stimme jetzt in deinem Herzen vielleicht groß werden lässt, fürchte dich nicht. Von Gott her, ganz persönlich, in dein Leben hinein will er einen Frieden schenken, eine Geborgenheit heute und immer wieder neu, wenn die Wellen des Lebens hochtürmen, wenn die Stürme kommen, fürchte dich nicht. Hast du diese Stimme Gottes schon ganz persönlich für dein Leben gehört, dass du gemerkt hast, ich bin gemeint und Gott erlebt und er steht mir gegenüber und spricht mir das zu. Auch Israel ist das ja im Alten Testament so widerfahren. Babylonische Gefangenschaft, Kriege, Unruhe, was wird werden? Alles war durcheinander. Und dann lässt Gott Jesaja verkündigen, so spricht Gott der Herr, dein Erlöser, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und auch wie viele Menschen heute haben sich darauf gegründet und sind dadurch froh und gewiss geworden. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir. Also wenn ich irgendwo eine wertvolle Sache habe, die gebe ich nicht so schnell her. So mein Lieblingsbuch leihe ich auch nicht gerne aus. Wie viel mehr Gott, wenn er sagt, du bist mein, dass dahinter steht, was Gott gehört, wofür er sein Leben investiert hat, das gibt er nicht mehr her. Komme, was da wolle. Wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versenken, sagt er. Wenn du durchs Wasser gehst, die Ströme werden dich nicht ersäufen. Aber es ist ja nicht nur so, dass Gott hier zu oder Jesus hier zu Johannes spricht, fürchte dich nicht, sondern es ist ja auch noch, und das ist ja kaum zu fassen, eine Handlung. Er legt seine rechte Hand, ich nehme mal an, vielleicht auf die Schulter. Er legt seine rechte Hand auf die Schulter oder auf das Haupt des Johannes. Das kommt ja auch noch dazu. Und natürlich ist es schwer zu übertragen, aber für Johannes muss das wunderbar gewesen sein, es nicht nur zu hören, Jesus spricht, fürchte dich nicht, sondern auch noch zu spüren, er legt seine Hand auf meine Schulter und überbrückt diesen Graben und baut Gemeinschaft und Beziehung und Gewissheit und Ewigkeit auf. Wie oft sehen wir das im Neuen Testament, zum Beispiel bei den Aussätzigen, die Jesus geheilt hat. Da steht im Markus-Evangelium, und er streckte seinen Arm aus und legte den Aussätzigen seine Hände auf und sie wurden heil, sie wurden gesund. Und Jesus nahm die Kinder auf seinen Schoß und legte seine Hand auf die Kinder und er segnete sie. Wir könnten da weitermachen im Neuen Testament, dass Jesus nicht nur sprach, sondern dass er auch seine Hand auf Menschen legte und es wurde besser mit ihnen und sie konnten genesen zum Teil oder immer wieder auch. Und kann ich hier schlecht verkündigen, okay, Jesus spricht zu euch, durch sein Wort, wir haben die Bibel und Jesus legt seine Hand auf dich. Das ist schwer zu verkündigen. Er ist ja nun nicht leibhaftig hier und auch nicht sichtbar hier. Aber zum einen können wir uns das mal vorstellen, weil das wahr ist. Dass es nicht übertrieben ist und auch nicht irgendein Hokuspokus ist, zu sagen, hey, kannst du glauben, dass Jesus, der gesagt hat, ich bin alle Zeit bei euch bis an das Ende der Welt, ich bin in euch, ich bin bei euch, ich bin mitten unter euch, kannst du dir vorstellen, dass Jesus vielleicht, wo du es jetzt am meisten brauchst, vor dir steht und seine Hand auf deine Schulter legt und er einfach sagt, du, hab keine Angst. So lieb hat er uns. So sehr möchte er es mit uns zu tun haben. Jesus, dieser Brückenbauer, Jesus, der Sohn Gottes, der den Tod überwunden hat. Und vielleicht ist es ja wirklich auch so, dass auch wir selber eine Art verlängerter Arm Gottes sein dürfen. Ich bin jetzt nicht so der große Knuddler und Umarmer. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich komme aus Norddeutschland, sagt man Tach und fertig. Und es steckt sehr viel dahinter. Ne? Vielleicht mehr, als man denkt. Und ich werde wohl auch so bleiben, bis ich sterbe. Deswegen kann ich da nicht gut drüber predigen. Aber ich glaube auch, dass eine Berührung, muss man nun richtig verstehen, auch Berührungen heilsam sein können. Wenn man vielleicht mit jemandem über Dinge redet, jemanden trösten möchte, etwas zusprechen möchte und die Hand mal auf die Schulter legt. Und auch im Namen Gottes ein Stück Segen sein dürfen. Vielleicht ist auch den Ältesten mal geboten und gesagt, dass wenn jemand krank ist, dass man die Ältesten zu sich rufen lässt, dass sie die Hände auflegen, dass sie salben und für jemand Krankes beten. Und es liegt eine Verheißung drauf. Und Jesus hat das vorgelebt und wir dürfen das in aller Anständigkeit nachleben und nicht nur in Worten uns dienen, sondern auch in Gesten oder in guten Berührungen, wenn man die Hand auf die Schulter legt. Und jemandem Segen zuspricht und Gnade zuspricht, weil wir Menschen sind, weil wir ganzheitlich sind und auch Johannes das hier jetzt brauchte. Und diese Berührung durch Jesus hat ihn aufstehen lassen letztendlich und wieder zu Kräften kommen lassen. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wir haben ja nicht nur im Johannesevangelium die sogenannten Ich-Bin-Worte, sondern auch in der Offenbarung gibt es einige Ich-Bin-Worte, in denen Jesus sagt, ich bin. Und vom Alten Testament verstehen wir, dass er damit sagt, ich bin Gott. Denn als Gott sich Mose offenbarte im 2. Mose 3 und Mose fragte, wer bist du? Da sagte Gott, ich bin, der ich bin. Und Jesus sagt, ego, emi, ich bin, auch zweimal. Und somit auch hier der erhöhte, der herrliche Christus, der Auferstandene von den Toten, er ist Gott. Und er kann sagen, ich bin, alles das, was ihr euch ersehnt und wonach ihr euch ausstreckt und was ihr überall sucht und oft auch an vergeblichen Quellen und am Ende durstiger seid wie vorher. Ich bin die Erfüllung all dessen, ich bin das Brot des Lebens für den Hunger unserer Seele. Ich bin das Licht der Welt, ich will euch Orientierung geben. Und all diese Ich-Bin-Worte, hier, ich bin der Erste und der Letzte. Was ja bedeutet, Jesus war schon, bevor wir waren. Und Jesus war schon, bevor diese Welt erschaffen wurde. In Ewigkeit schon beim himmlischen Vater. Er betet in Johannes 17 mal, Vater, verherrliche mich mit der Liebe, mit der du mich geliebt hast, ehe der Weltgrund gelegt wurde. Jesus steht ganz am Anfang. Er steht auch am Anfang deines Lebens. Er hat dir das Leben gegeben. Mögen Menschen dir erzählen, was sie wollen. Kein Mensch kann Leben erschaffen. Es kommt von Gott und er ist der Erste. Er hat dir das Leben gegeben. Und wenn du an ihn glaubst, dann bist du auch ist er auch der, der dir den Glauben geschenkt hat und die Rettung und die Erlösung. Er ist der Erste. Und vielleicht noch viel tröstlicher und herausfordernder für Johannes, er ist auch der Letzte. Wenn man an die Weltgeschichte denkt, an die Verbannung auf Patmos, wenn wir so an unsere Situationen denken, die uns nicht gefallen, das ist nicht das Letzte. Das sind Täler, durch die wir durchgehen. dass es ein Tunnel am Ende dessen ein helles Licht ist. Christus selbst, er ist der Letzte. Das letzte Wort über deinem Leben sprechen nicht die Menschen, denen du zu gefallen leben möchtest. Das letzte Wort sprechen nicht deine Eltern, die vielleicht schon gar nicht mehr leben. Das letzte Wort spricht nicht der Chef und auch nicht der Lehrer und nicht der Mitschüler. Das letzte Wort spricht Christus. Und es ist, wenn du ihm gehörst, ein Wort der Gnade, ein Wort der Vergebung, ein Wort der Annahme, ein Wort der Vollendung. Über deinem Leben heißt es auch, es ist vollbracht durch Christus. Das hat Johannes getröstet. Kein Domitian, keine widrigen Umstände, das alles ist nicht das Letzte. Die Herrscher dieser Welt, sie kommen und sie gehen, aber Christus ist ewig. Er kommt und er bleibt. Und das ist das Letzte in Ewigkeit. Ich bin der Erste und der Letzte. Und dann diese große Aussage, und deswegen ist dieser Text sicher auch einer von den Ostertexten. Und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also es geht hier nicht um die Verehrung eines Verstorbenen, dem man ein Denkmal zu Ostern baut, ein paar Lieder singt, ein paar Blumen niederlegt und sagt, wie toll das damals alles war. Es geht beim christlichen Glauben nicht um eine Religion, die man pflegt, sondern es geht um Leben und es geht um Kraft. Es geht um den gegenwärtigen, um den auferstandenen Gott, Jesus Christus. Und deswegen, ich bin der Lebendige im absoluten Sinn. Und davon wünscht man sich immer wieder auch etwas zu spüren. Vor allem auch bei denen, die Jesus gehören und ihm nachfolgen. Dass sie nicht irgendeine Religion pflegen, sondern dass die Lebendigkeit und Gegenwart Christi in ihrem Leben immer wieder auch sich durchbricht. Im Epheserbrief schreibt Paulus doch tatsächlich, dass Gott mit der Kraft, mit der er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, in uns, die wir glauben, wirksam ist. Das muss man doch irgendwie merken. Wenn es auch geht, vielleicht Dinge zu überwinden, seien es Charaktereigenschaften, die immer alles wieder kaputt machen, seien es Launhaftigkeiten und was weiß ich. Dass Gott mit der Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat, also mit dieser Auferstehungskraft, die in Christus dann summiert ist, in denen wirkt, die ihm gehören. Er ist der Lebendige. Und es hier heißt, ich war tot, dann ist sicherlich nochmal eine Anspielung auch an Karfreitag, dass Jesus wirklich tot war, ist hier nochmal ausgedrückt aus seinem Mund. In der islamischen Welt hält man auch viel von Jesus, aber die Moslems sagen, ja, er ist ein großer Prophet gewesen, aber er ist nicht am Kreuz gestorben. Das war ein Scheintod oder jemand, der ihm ähnlich sah, wurde an seiner Statt gekreuzigt. Christus sagt, nein, der am Kreuz starb, das bin ich gewesen. Hier der Herrliche, damals der Knecht Gottes, das bin ich gewesen, der dort am Kreuz starb. Ich war tot, aber ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das unterscheidet die Auferstehung Jesu Christi von allen anderen Auferstehungen. Die Tochter des Jairus, sie musste wieder sterben. Der Jüngling zu Nain, er musste auch wieder sterben. Auch Lazarus, der auferweckt wurde durch Christus, er musste wieder sterben. Aber Christus war tot und er ist auferstanden von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil er den Tod besiegt hat. Christus musste nicht wieder sterben. Das unterscheidet ihn. Und manche haben ja so Probleme mit dem Wort Ewigkeit. Die Bibel unterscheidet diesen Begriff Ewigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn es manchmal nur Ewigkeit heißt, kann es ein gewisser Zeitabschnitt sein. Salomo herrscht ewig. Das war, bis er dann gestorben ist. Das kann sein, sein Zeitalter. Aber immer wenn die Bibel von Ewigkeit zu Ewigkeit spricht, dann meint sie die Endlosigkeit in der Zeit und die Endlosigkeit in der Qualität. Genauso wie es ja am Ende auch mal von dem feurigen Pfuhl heißt, wo der Teufel hineinkommt, da heißt es auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Ende. Da gibt es keine Bekehrung in der Hölle. Und vom Himmel, von der neuen Welt ist es genauso dieses von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da gibt es dann nicht mehr die große Wende zu etwas anderem. Und so auch Christus, er ist lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, über ihn wird der Tod nie wieder Macht haben. Er hat im Tode den Stachel gebrochen und das unterscheidet ihn von allen anderen Auferstehungen. Und habe die Schlüssel des Todes. Und Martin Luther übersetzt Hölle, im Griechischen steht das Wort Hades, gemeint ist das Totenreich. Kurze Anmerkung, in der Lutherbibel ist es oft ein bisschen ungünstig übersetzt. Immer wo Totenreich steht, übersetzt Martin Luther mit Hölle. Und mit Hölle, denken wir, ist dieses Letzte nach dem jüngsten Gericht, wo man für immer in der Hölle ist. Das stimmt von den Begrifflichkeiten nicht. Ne? Dieses Letzte, was nach dem Gericht kommt, da steht Geenna im Griechischen. Im Deutschen kann man dann feuriger Pfuhl sagen, diese Dinge. Aber wo Luther sonst Hölle übersetzt hat, da steht einfach nur Hades, Totenreich. Und die Bibel versteht unter dem Totenreich den Raum oder den Zustand, in den wir hineinkommen, nachdem wir sterben. Sie sagt auch mal, es ist eine Art Gefängnis. Im Petrusbrief ist ja mal davon die Rede, dass Jesus von Jesus es heißt, er ist in das Totenreich oder er ist in das Gefängnis gegangen in seinem Geist, um der Generation Noahs das Evangelium noch mal zu verkündigen. Und hier eben mit die Schlüssel des Todes und der Hölle, da ist das Totenreich gemeint. Und weil Jesus auferstanden ist, hat er die Vollmacht, hat er die Kraft, von den Toten zu erwecken, aus dem Totenreich herauszuholen in ein herrliches, ewiges Leben mit dem lebendigen Gott. Und das ist das Größte und das Herrlichste, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort haben muss, sondern Jesus. Und wenn es um den Schlüssel geht, der ist mir erst über den Weg gelaufen, dann ist es wirklich so, dass Jesus Schlüsselgewalt hat. Wo er zuschließt, heißt es später, kann niemand aufschließen. Wo er aufschließt, heißt es, kann niemand zuschließen. Und nun hat er das Gefängnis zum Tode aufgeschlossen. Das heißt, alle Gefängniszellen sind geöffnet. Jeder von uns geht auf seinen Tod zu. Jeder von uns geht auf sein Sterben zu. Manche sind 90 von uns, manche über 90, manche über 80 oder gut, ich bin 55. Ganz egal, wir wissen ja nicht, wann wir sterben. Jeder ist in dieser Zelle des Todes. Aber jede Todeszelle ist aufgeschlossen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und da hinein ruft Christus, komm heraus. Wie schade ist es, wenn jemand in der Gefängniszelle bleibt und umkommt, obwohl sie aufgeschlossen ist. Was für eine Traurigkeit. Eben dann, wenn man Christus und seine Auferstehung nicht annimmt. Was für eine Traurigkeit, ne? Und wie herrlich ist es, wenn jemand durch diese Gefängnistür hinausgeht zu einem Leben mit Jesus Christus. Und das ist sicherlich die wichtigste Entscheidung, diese Zelle zu verlassen, weil er hat Schlüsselgewalt und durch seine Auferstehung hat er das Totenreich aufgeschlossen und die Gefängnistür geöffnet zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Das zu verpassen, wäre das größte Drama. Wie viele Menschen sind dem Tod von der Schippe gesprungen? Und Gott hat zu ihnen gesprochen, hat gesagt, du warst noch nicht vorbereitet für die Ewigkeit. Ergreife die Zeit, ehe es zu spät ist. Verlass das Gefängnis des Todes. Häng dich an Christus, den Fürst des Lebens, den Auferstandenen. Häng dich an ihn und du hast ewiges Leben. Er ist der Erste, er ist der Letzte, er ist der Lebendige. Er hat den Tod besiegt. Ja, wo gibt es denn das sonst in dieser Weltgeschichte? Nirgends. Er ist die Hoffnung. Und das ist irgendwie so toll, wenn wir uns das mal vorstellen mit einem Tunnel und das Sterben uns überlegen. Dann geht man ja in einen dunklen Tunnel hinein und das wird wohl niemandem erspart bleiben. Da geht man in einen dunklen Tunnel hinein, aber am Ende des Tunnels ist ein herrliches, helles Licht. seit Christus das durchbrochen hat und aufgeschlossen hat. Was ist das für ein Unterschied? Was ist das für eine Hoffnung? Aber wenn ich das ablehne, dann gehe ich auch in einen Tunnel und es ist ein endloser, dunkler Tunnel, wo es nie ein Licht am Ende geben wird. Das ist schrecklich, weil die Bibel spricht dann von der Finsternis, die ewig ist, statt von dem Licht, das ewig ist. Und wenn es um Ostern geht, wenn es um die Auferstehung Jesu Christi von den Toten geht, wenn es darum geht, dass er den Schlüssel hat und dass er aufgeschlossen hat, dann stehen wir als Menschen vor dieser Entscheidung. Will ich, wenn ich sterbe, in einen Tunnel gehen, wo am Ende das herrliche Licht ist, dass ich für immer und ewig bei ihm sein kann, in seiner Herrlichkeit? Es wird eine leibhaftige Auferstehung geben. Es wird eine neue Welt geben, die noch schöner ist wie diese, wo man das manchmal gar nicht denken kann von der Natur her. Oder möchte ich in einen Tunnel gehen, der ewig ist? Er ist ewig und es wird nie das helle Licht kommen. Nie. Und deswegen wird seit 2000 Jahren das Evangelium verkündigt. Deswegen sagt Jesus zu seinen Leuten, lauft los in alle Welt und sagt den Menschen, der Tod ist besiegt. Und sagt den Menschen, sie können umkehren zu Christus und neues Leben haben. Und dann wird das Sterben wie ein Tunnel sein und es kommt das helle Licht. Und das wäre schön, wenn heute Morgen vielleicht der eine oder die andere erkennt, ja, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Und irgendwann können Ärzte mir mal nicht mehr helfen. Und irgendwann kann Medizin mir auch mal nicht mehr helfen. Und ich stehe vor diesem Tunnel. Und ich möchte heute die Entscheidung treffen für das Leben, für Christus, den Auferstandenen, der dem Tode die Macht genommen hat. Und wenn es um Tod geht, dann ist mit Tod auch all das gemeint, was zu dieser Verwesung dazugehört. Auch da ist Jesus der, der aufschließt und befreien kann. Ich habe bei mir im Leben Zeiten gehabt, da habe ich sehr viel von Jesus erwartet, was so meinen Charakter angeht, dass er mich auch verändern kann, gewisse sündige Angewohnheiten, dass er mich befreien kann, verändern kann. Und dann habe ich auch eine Phase erlebt, wo man sagt, naja, okay, Jesus sorgt dafür, dass ich in den Himmel komme und alles andere muss ich irgendwie selber in den Griff kriegen und wird sowieso vielleicht nichts werden. Das war keine gute Entscheidung. Das ist kein guter Weg. Ich bin der Meinung, wir können gar nicht zu viel von Jesus erwarten. Das ist ein harter Satz. Das sage ich auch denen, die resignieren. Wir können gar nicht zu viel von Jesus erwarten, denn er hat den Schlüssel zum Tod und befreit mich auch von dem, was mein Leben kaputt machen will. Und das ist eben auch die große Einladung, von Jesus zu erbeten und zu erwarten, mach mich frei von Süchten. Von Jesus zu erbeten und zu erwarten, mach mich frei von Dingen, die immer wieder die Beziehung kaputt machen. Mach mich frei von sündigen Angewohnheiten, mach mich frei von Charaktereigenschaften, die so viel zerstören. Und Jesus hat diese Möglichkeit, denn der, der den Tod besiegen konnte, der wird doch das auch schaffen. Glaube es doch ganz neu. Streck dich doch ganz neu danach aus und vertraue ihm, ja, er kann. Oder wie der Maria und dem Reichen, wie der Maria gesagt wurde, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Fürchte dich nicht, das ist nicht nur so ein Satz dahergesagt, dass du dir ein paar schöne Gedanken machst, sondern dahinter steht die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dahinter steht sein Sieg über die Macht der Finsternis. Dahinter steht seine unheimlich große Liebe und dahinter steckt sein Arm, den er dir auf die Schulter legt und dir dann in die Augen schaut und sagt, du hab keine Angst, vertraue mir, komme, was da wolle. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du auf uns zukommst, dass du den ersten Schritt tust und noch viel mehr, dass du ein lebendiger Gott bist, auferstanden von den Toten, dass du zu uns redest und dass du uns befreien willst von den Mächten des Todes. Herr, wohin sollten wir sonst gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Heilige Gottes, und du hast Worte ewigen Lebens. Amen.